Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Alle, die den Der Hund-Podcast gerade hören, die sind jetzt nicht überrascht, die kennen meine Stimme schon. Alle, die den Podcast von Maria gerade hören, wir müssen reden, die wundern sich jetzt vielleicht, wer da gerade spricht. Hi, ich bin Froni, ich bin Redakteurin beim Magazin Der Hund. Und Maria und ich haben ein kleines Gemeinschaftsprojekt für diese Podcast-Folge vorbereitet.
Ja, genau, Froni. Schön, dass wir uns heute sehen. Ich bin die Maria, für deine Hörerinnen. Bin seit inzwischen 20 Jahren als Hundetrainerin, Verhaltensberaterin unterwegs und mein Schwerpunkt liegt auf Hundebegegnungen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute sehen. Du hast nämlich auf Instagram ein Reel von mir gesehen, wo es eigentlich eine Nichtbegegnung gab. zwischen meinen Hunden und einer Gruppe von mehreren bayerischen Gebirgsschweißhunden, die wir hier bei uns öfter treffen. Und dann hast du mich angeschrieben und hast gesagt, Maria, wir müssen über Hundebegegnungen sprechen. Und da bin ich natürlich immer gleich Feuer und Flamme. So, und jetzt sitzen wir heute hier und sprechen über Hundebegegnungen.
Ich liebe deine Videos über alles. Ich bin die auf der anderen Seite. Ich bin die, deren Hunde dann immer frei im Revier laufen, weil ich quasi die meiste Zeit mit Jagdhunden zu tun habe. Und finde es aber so unfassbar spannend, wie du mit dem Thema Hundebegegnungen umgehst. Also ich muss sagen, ich wohne hier sehr, sehr ländlich und wir haben schon Hundebegegnungen, aber es sind immer so, ja, die üblichen Verdächtigen. Ich bin jetzt nicht so in einem Stadtgebiet, wo wirklich ständig man mit anderen Hunden irgendwie klarkommen muss. Aber ich kriege regelmäßig, ich habe auch schon im städtischen Bereich gelebt, also ich kenne das alles und hatte da aber noch ein paar Hunde weniger. Ich habe immer das Gefühl, je mehr Hunde man hat, desto mehr zieht man irgendwie aufs Land. Aber man sieht nur noch auf Social Media Hunde, die beworfen werden, ganz brutal abgehalten werden, weggezischt werden. Und da bin ich immer total außer mir und reg mich total auf. Und dann sehe ich wieder deine Videos und denke mir, oh mein Gott, die Maria macht das so cool mit Hundebegegnungen und du bist so ein tolles Vorbild. Und deine Einstellung und deine Herangehensweise muss verbreitet werden, weil ich das echt für einen schwierigen Trend halte, der da gerade um sich schlägt, dass es sogar schon Seminare gibt, wo ich lernen kann, wie ich andere Hunde von mir fernhalte. Und ich denke, das ist doch keine Lösung.
Nee. Also mal zu diesem Thema ländlich, ne? Also wir können uns jetzt, glaube ich, betteln, wer von uns beiden ländlicher wohnt. Weil ich wohne südlich von München. So zwischen Tegernsee und Schliersee. Und also ich will unser Dorf eigentlich gar nicht Dorf nennen, weil wir haben hier 6 Häuser und in unserem Dorf wohnen mehr Kühe als Menschen. Ja, und ich bin...
Okay.
Also wir haben hier noch nicht mal, und ich meine, das ist für Bayern ja, glaube ich, sehr bezeichnend, wir haben noch nicht mal eine Kirche.
Du gewinnst.
Ja. Also ich bin hier auch echt, ich bin umgeben von meistens Weideflächen, bisschen Wald und sowas, aber Hunde treffen wir hier eigentlich kaum. Und das ist meiner Meinung nach auch echt ein Problem, vor allem wenn man einen jungen Hund hat, weil du in so einem Gebiet wie du und wahrscheinlich ich eben auch wohnen, du kannst keine vernünftige Sozialisierung eigentlich machen, weil es einfach ganz oft so ist, dass die Hunde, die hier draußen auf dem Land wohnen, eben sehr, sehr wenig Kontakt haben. Die sind sehr ungeübt. Die sind oft aber auch halt noch in Funktion, sprich als Hofhund. Das heißt, das kann dir schon mal passieren, dass du, wenn du hier irgendwo langläufst, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, mal einer rausrennt aus dem Hof und bellt, weil der da aufpasst. Und wenn du jetzt einen jungen Hund hast, der halt auch noch wenig Erfahrung einfach hat, und der erlebt das als das Normale, ja, also dass man halt von anderen Hunden angeplärrt wird und vertrieben wird eigentlich. Ja, was soll denn hinten dabei rauskommen? Damit fängt's ja eigentlich schon an. Und deswegen bin ich jemand, der halt wirklich viel Wert drauf legt, dass die Hunde von Anfang an gute Sozialkontakte haben. Und deswegen fahre ich in die Stadt. Deswegen fahre ich nach München rein, eine Dreiviertelstunde. Weil da einfach die Hundedichte so groß ist, diese Hunde haben eigentlich gar keine andere Wahl, als sich gut zu sozialisieren, weil sie es jeden Tag haben. Und das Coole bei diesen Hunden ist, wenn du da mit einem kommst, der nicht so besonders gut sozialisiert ist, der das noch lernen muss, die atmen den einfach weg. Ja, weil die haben halt irgendwie 120 Begegnungen am Tag und wenn dann mal einer kommt, der das nicht so gut kann, der bellt, der aufgeregt ist, der vielleicht auch wirklich noch im Abwehrverhalten ist, weil er sich fürchtet oder so, die schauen den an und sagen sich, also ich weiß jetzt gar nicht, was du dich hier so aufregst, aber ich schnüffel jetzt hier einfach weiter. Und damit fängt es dann an, ne, dass diese Hunde sehen, oh, okay, vielleicht ist meine Einschätzung, die ich bisher so von Begegnungssituationen habe, vielleicht gar nicht so ganz richtig. Und es gibt auch noch was anderes. Und das ist das, was mir so wichtig ist. Und eben auch, ja, die Leute, anstatt dass sie eben lernen in Seminaren, wie man andere Hunde verscheucht, dass sie eben lernen, wie gehe ich denn mit Begegnungssituationen gut um, gelassen um, auf was muss ich achten, wie kann ich auch den anderen Hund steuern, weil das ist, finde ich, sowas, was die Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Du hast nicht nur Kontrolle über deinen eigenen Hund, du hast auch übers Gegenüber Kontrolle und da macht einfach Stimmungsübertragung, soziales Referenzieren, wie benehme ich mich in der Situation, so viel aus. Und ganz ehrlich, also wenn ich anfange zu eskalieren, ja, rumschreien, den anderen Hundehalter anschreien, nehmen Sie Ihren Hund an die Leine oder den Hund, ne, dem aggressiv entgegentreten, körperlich abblocken und sowas. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, von wem geht denn jetzt gerade die Bedrohung aus?
Ich finde es total spannend, dass du sagst, du gehst mit deinem jungen Hund dann in die Stadt für Hundekontakte, weil... Also ich finde es echt, also ich finde es so unberechenbar und das deswegen mache ich das nicht. Das heißt, ich suche mir halt Hunde von Bekannten oder so, wo ich weiß, die sind cool, das funktioniert gut und mit denen darf er dann abhängen. Und das finde ich, glaube ich, gerade auch so das Schwierige, wo viele sich auch schwer tun. Wo finde ich denn diese Hunde, die so entspannt sind, die sozial erfahren sind, die vielleicht auch souverän umgehen können mit unsicheren Hunden? Also wo sind die denn? Gar nicht einfach in die Stadt fahren und in den Park gehen und sagen, da friss oder stirb.
Nee, das ist, weißt du, und das ist ja genau der Punkt, ne? Also womit es ja mal anfängt, ist, dass man Körpersprache von Hunden lesen lernen kann. Mm. Und dazu musst du einfach wohin gehen, wo Hunde sind, beziehungsweise wenn du erstmal Trockenübungen machen willst, kannst von mir auch gerne Videos gucken, ne? Und die vor und zurück laufen lassen und so weiter und so fort. Aber damit fängt's ja an, dass du so diese Basisfähigkeiten erstmal entwickelst. Was ist überhaupt normales Hundeverhalten? Wie kommunizieren die? Und wie zeigt sich das im Ausdrucksverhalten? So, und letzten Endes, gut sozialisierte Hunde hast du eigentlich überall da, wo die Hundedichte groß ist, weil sie eigentlich nicht auskönnen. Aber man muss ein bisschen differenzieren, ja. Was ich zum Beispiel nicht tue, ist, ich gehe niemals in diese komischen eingezäunten Freilaufflächen. Weil das ist doch keine normale Begegnung. Na, und wo ich hingehe, ist, wo viel Platz ist, wo du viele Hunde triffst, die eben auch den ganzen Tag eigentlich, immer wenn sie spazieren gehen, viele Hunde treffen, weil dann ergibt sich das fast von alleine. Und ich kann dir eins sagen, und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst oder nicht. Wenn jemand einen Hund hat, der sich immerzu aufführt wie die Axt im Wald, der läuft da irgendwann nicht mehr. Weil entweder ist er selber so gestresst und genervt vom Verhalten seines Hundes oder er kriegt so viel Gegenwind von anderen Leuten, die ihn und seinen Hund ständig rund machen, der geht da irgendwann nicht mehr. Ja, und das heißt nicht, dass eben in solchen Bereichen nur Hunde unterwegs sind, die super cool sind und die tiefenentspannt sind. Das sind ja auch jüngere Hunde oder das sind mal Hunde dann aus dem Tierschutz, ja, die, egal jetzt, ob die, wo die auch immer herkommen, die halt aus zweiter, dritter, vierter Hand irgendwie sind, die vielleicht auch blöde Erfahrungen gemacht haben, die auch erst lernen müssen. Aber da kommt dann ja wieder meine Verantwortung und letztens auch mein Know-how mit rein, wo ich dann sagen kann, okay, guck mal, der Hund hat gerade mit unserer Annäherung Schwierigkeiten. Lass es dem mal leichter machen. Wir gehen mal ein bisschen in Bogen. Ne? Ich red mal hier ein bisschen nett mit denen und erzähl denen, dass es alles gar nicht so wild ist. Mach da gute Stimmungsübertragung. Ja, und sorge durch mein eigenes Verhalten dafür, dass alle sich entspannen können. Und weißt du, was ich immer so witzig finde, wenn es darum geht, dieses, ja, ich muss meinen Hund ja schützen vor anderen Hunden. Also erstens mal, wovor schützt du ihn eigentlich? Also ganz genau. Viele Leute...
Im Normalfall ja. Will der andere Hund deinen Hund erstmal nicht töten. Warum auch?
Meistens nicht. Weißt du, das ist genau das. Mit welcher Haltung gehen wir denn da eigentlich raus? Seit wann sind Hunde denn psychopathische Massenmörder, die nichts anderes im Sinn haben, wenn sie vor die Tür gehen, als Artgenossen zu schlachten? Also ich habe noch gelernt, und wahrscheinlich geht's dir ähnlich, dass Hunde hochsoziale Tiere sind, die über extrem gute soziale Fähigkeiten verfügen können, wenn sie die üben dürfen. So, also das ist mal das eine. Ja? Also wovor schützen wir diesen Hund eigentlich? Ja, es gibt Hunde, die eine Tötungsabsicht oder eine Beschädigungsabsicht anderen Hunden gegenüber haben. Aber wie hoch ist denn der Prozentsatz? Und das ist, finde ich, so ein bisschen dieses Ding, wo eine komplett verzerrte Wahrnehmung langsam so existiert. Also so gehe ich doch auch nicht raus, wenn ich mich in die Gesellschaft von Menschen begebe. Ja, es gibt die, die mit dem Messer auf Leute im Zug losgehen. Es gibt die, die mit dem Auto in den Weihnachtsmarkt reinfahren. Die gibt es. Aber ist das der Durchschnitt? Ist das der Standard? Nee, und bei Hunden ist es genauso. Ja, also die wenigsten Hunde gehen raus mit der Absicht, den anderen Hund irgendwie zu verletzen oder gar umzubringen. Und das ist mal das eine. Und das nächste ist, wenn ich halt grundsätzlich bei einem hochsozialen Tier jegliche Kontakte vermeide und dem Hund damit auch signalisiere, das ist nicht gut, das ist gefährlich, weil was anderes lernt der Hund dadurch ja nicht. Wie soll der Hund eine Wahrnehmung von der Welt bekommen, wo er sagt, ach ja, Hundebegegnungen, ne? Ist eigentlich überhaupt nicht so wild. Manchmal sind die sogar total nett und vielleicht treffe ich sogar mal jemanden, mit dem es irgendwie lustig ist, mal eine Runde zu rennen. Aber in der Regel ist es einfach völlig unaufgeregt. Also die brauchen ja diese Übungsflächen. Ne? Und wenn du sagst, dass du findest, dass es eben so unkontrolliert ist, aber das ist ja der Alltag von den meisten Leuten. Na, und ich habe das genauso gemacht wie du mit meinem letzten Welpen. Also als die Maxi eingezogen ist, 2024, unsere ersten Begegnungen waren keine Fremdhundebegegnungen. Ja, weil wenn ein Welpe noch so klein ist, also die Maxi ist mit 8,5 Wochen eingezogen, die muss noch keine fremden Hunde kennenlernen. Sondern da ist es mir auch total wichtig, dass so die ersten Fremdhundebegegnungen absolut sicher einfach sind. Und unsere erste Fremdhundbegegnung, das war eine gute Bekannte von mir, die auch Kundin bei mir war, mit ihrem Lagotto. Die haben wir zu uns eingeladen im Garten. Na, und dann hat Maxi da quasi ihren ersten fremden Hund im Garten bei uns kennengelernt und das war ganz wunderbar. Und so habe ich das dann noch mit 2, 3 anderen Hunden gemacht. Und als sie dann so ein gewisses Alter erreicht hatte, ich glaube, das waren 12 Wochen, also da war sie 4 Wochen bei uns. Das heißt, wir hatten auch schon so ein bisschen dieses, ich passe auf dich auf und ich kümmere mich um dich und wenn du Probleme hast, na, dann helfe ich dir da und unterstütze dich passend und eben auch auf diese ruhige und gelassene Art und Weise. Es ist gar kein Grund, sich aufzuregen. Man muss auch gar keine Angst haben. Ich bin ja da. Und dann sind wir nach München in den Englischen Garten. Und was vielleicht noch wichtig ist beim Welpen, ich hatte für die Maxi da immer den Wagen dabei. Ich hatte quasi eine mobile Sicherheitszone dabei, dass sie, wenn sie sich nicht getraut hat, einfach aus ihrem Wagen rausgucken konnte und sich das alles quasi aus der Sicherheit dieses Wagens anschauen konnte. Und dann war es eben so. Sie hat sich das ein bisschen angeguckt und meistens war dann das Interesse da und sie wollte mal schauen und mal rausgehen. Und weil da eben wahnsinnig viele nette Hunde rumlaufen, hat sie einfach von klein auf sehr viele gute Begegnungen gehabt. Du, und jetzt ist dieser Hund, wie alt ist denn die jetzt? 1 Jahr, 9 Monate, glaube ich. 8 Monate, 9 Monate, irgendwie sowas. Sie wird im Mai, ich muss es anders machen, sie wird im Mai 2. Und dieser Hund ist mitten noch in der Jugendentwicklung, die latscht so souverän durch Hundebegegnungen. Und das ist einfach cool, das zu sehen, wie sozial kompetent die in diesem Alter schon ist, obwohl eigentlich, ne, das Gehirn jetzt da in der Phase nicht so ist, dass es sagt, ja, ist eh alles entspannt und cool.
Ja, Genau, also das finde ich super wichtig, dass man sagt, okay, die ersten Kontakte sind wirklich mit Hunden, wo ich weiß, was zu erwarten ist. Ne? Dann gibt es ja die Hunde, die finden Welpen total toll und spielen mit denen. Dann gibt es die Hunde, die sagen, boah, geh bloß weg. Also ich finde beides wichtig.
Ich auch.
Dass die beides kennenlernen, genau. Und dann, ja, dann geht man den Schritt nach draußen. Und tatsächlich höre ich wahnsinnig oft in diesem Kontext den englischen Garten. Und habe selber auch schon die Erfahrung sammeln dürfen, dass man kann es immer nicht so mit Sicherheit sagen. Deswegen bin ich vorsichtig mit solchen Aussagen. Sonst geht ihr da hin und trefft irgendeinen ganz furchtbaren Hund. Aber in der Regel geht es da schon echt entspannt zu. Und das sind gute Hunde und da.
Weißt du, das liegt auch daran, dass die Leute da sehr entspannt sind. Also, na, da, das kann jetzt, in manchen Fällen ist es tatsächlich so, dass sie mir auch so ein bisschen zu entspannt sind im Sinne von, da kommen dir manchmal Hunde entgegen, die sehen dich und sagen, oh Gott, ja. Dann biegen die 50 Meter vor dir ab, ja, laufen einen riesen Bogen um dich rum und kommen 50 Meter hinter dir wieder raus, weil sie sagen, überlebe ich sonst nicht diese Begegnung. Ey, und der Mensch latscht vorne weg, hat das Gesicht im Handy hängen und kümmert sich halt gar nicht. So, aber diese Hunde lernen alle irgendwie damit umzugehen. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich bin halt jemand, ich unterstütze immer und ich unterstütze auch gern eben den Fremdhund. Und es, ich bin da wirklich sehr, sehr oft. Also ich war ja mit der Maxi, als die klein war, mindestens einmal die Woche. Meistens zweimal die Woche.
Du hast zwei ganz wichtige Punkte noch gesagt, finde ich. Und zwar zum einen, ich muss irgendwo hingehen, wo ich Platz habe. Ja. Wo man ausweichen kann, wenn es nötig ist, wo der Hund auch ausweichen kann. Und ich muss so ein bisschen einen Plan davon haben, wie Hundekommunikation funktioniert.
Ja, und deswegen würde ich das auch tatsächlich gerade mit einem Welpen, wenn ich noch gar keine Hundeerfahrung habe, ich würde das nie alleine machen. Ich würde mir immer jemanden dazu holen, der das einsortieren kann und mir dann, und das ist ja wichtig, mir dann auch zeigen kann, wenn es denn tatsächlich mal notwendig ist, wie kann ich meinen Hund denn schützen? Wie kann ich das denn machen, ohne meinem Hund zu vermitteln, diese Situation ist gefährlich? Na, sondern du hast es ja immer wieder mal, dass du einfach, also ich bringe jetzt einfach mal mein Lieblingsbeispiel, so einen krass, super, mega aufdringlichen, unkastrierten Rüden, ja, der noch nicht mal vor einem Welpen halt macht, weil er vielleicht gerade auch in der Jugendentwicklung steckt oder so, ja, und diesem Welpen die Nase in den Hintern steckt und es ist mir tatsächlich mal passiert, den Welpen sogar hinten hoch lupft, ja, damit er besser rankommt, um da zu riechen.
Oha.
Ja, und das geht zu weit. Ja, also bei mir findet keine, wie auch immer, geartete Belästigung statt. Wenn ich merke, das wird zu doll, dann greife ich da ein. Aber das mache ich eben nicht, indem ich dann anfange rumzuplärren, ja, und den anderen Hundehalter anzuschreien oder so, sondern was ich meistens mache ist, ich spreche ganz freundlich den anderen Hund an und lenke den ab. Und das reicht meistens schon, weil das ist ganz oft so, ne? Wenn du die dann ansprichst und sagst, was ist mit dir eigentlich los? Bist du ein bisschen lästig? Dann drehen die sich meistens so um, dann ist die Aufmerksamkeit erstmal geteilt und mein Hund hat wieder Zeit zu merken, ah ja, okay, der lässt mich ja doch in Ruhe und ach, schau mal, Frauchen kümmert sich. Na, und dann muss man halt gucken, wie sich so die Situation entwickelt. Du und ich bin jemand, mir ist es in solchen Situationen auch echt scheißegal, ich fütter dann auch fremde Hunde. Im Zweifelsfall schmeiße ich denen eine Handvoll Leckerchen vor die Nase, lenke die damit ab und schaue, dass ich mich vom Acker mache. Und wenn ich halt den Welpen dabei habe, und der hat diesen Wagen, dann kann ich meinem Welpen auch immer noch sagen, du guck mal, wenn dir das zu blöd wird, schau mal, geh mal in deinen Wagen, weil da stelle ich mich dann einfach davor vor den Eingang und dann kommt da keiner mehr ran. Na, also es gibt wirklich gute Mittel und Wege, Hundenbegegnungen so zu vermitteln und die so zu begleiten, dass der Hund Erfahrungen sammeln kann, die nicht immer, und das finde ich wichtig, rein positiv sein müssen, weil so ist das Leben nicht. Ja, also ja. Du hast unhöfliche Hunde, du hast aufdringliche Hunde, du hast Hunde, die wirklich lästig sind und wir müssen auch mit sowas umgehen, weil das ist ja genau das Problem. Warum fangen denn die Leute an, andere Hunde anzuschreien? Ja, weil die anderen Hunde sich auf eine Art und Weise verhalten, die diesen Leuten wiederum irgendwie Angst macht oder was sie einfach für ihren Hund nicht wollen, was ich voll okay finde. Aber die Auswirkungen, die das eigene Verhalten und wie man die Situation löst, auf den eigenen Hund hat, die wird völlig falsch eingeschätzt. Wir glauben, wenn wir uns so verhalten, wir schützen unseren Hund. Was unser Hund lernt ist, oh, Frauchen findet's auch gefährlich. Und wenn die noch klein sind, wenn die noch Welpen sind und wenn die in der Jugendentwicklung sind, kommt auch so ein bisschen auf den Hundetyp natürlich an, geht es meistens noch gut. Aber wenn die älter werden, sagen die irgendwann, wenn es der richtige Typ Hund auch ist, du, wenn Frauchen rumschreit, dann mache ich das einfach genauso. Dann gehen die nach vorne, dann plärren die rum und zeigen durchaus auch dann Abwehr- und Aggressionsverhalten anderen Hunden gegenüber. Warum? Weil sie es von ihrem menschlichen Vorbild genau so gelernt haben.
Ich kann dir eine sehr, sehr schöne Situation erzählen. Das war die erste Hundebegegnung von meinem jüngsten Hund. Der ist jetzt, der wird im Juni 2, Ende Juni wird er 2, also die haben ein ähnliches Alter. Es ist eigentlich ziemlich peinlich, aber wir...
Das macht nichts. Bei mir im Podcast dürfen peinliche Sachen immer erzählt werden und es dürfen auch Schimpfworte benutzt werden.
Sehr schön. Oh, das sagst du jetzt erst. Sehr gut. Nee, und ich dachte mir danach wirklich, alter Schwede, was habe ich mir da für einen Hund geholt? Ne, der ist, ich habe den auch relativ spät bekommen, weil der ist aus Italien und dann musste man auf die Tollwutimpfung warten und bla 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 und kommt auch ein Zwinger. Ist aber übelst die coole Socke und wir haben auch überhaupt gar keine Themen. Aber das war so erste Hundebegegnung, anderer Welpe, kleiner Labi-Welpe, total süß. Sag mal, komm, lassen wir die zwei ein bisschen springen. Und der Welpe ist halt... Ja, halt immer wieder so ein bisschen auf ihn draufgesprungen. Dann dachte ich mir, gut, gibst du deinem Hund Sicherheit? Hab ihn so bei mir zwischen die Beine. Hab den anderen Hund nur so ein bisschen weggehalten, weggedrückt. Was macht mein kleiner Hund? Springt nach vorne auf den Labi-Welpen drauf mit.
Ach so, 12, machen wir 12, das.
13 Wochen. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt? Ein bisschen älter war, glaube ich, sogar schon.
16 Wochen wahrscheinlich, weil wenn du ihn aus Italien hast, hast du wahrscheinlich Tollwutimpfung, genau. Ja.
4 Monate. Ja, super. Ne? Genau das, was du gerade erzählt hast, wie schnell, und der ist auch schon, der schnappt so Emotionen sehr, sehr schnell auf. Und hat dann gleich gesagt, alles klar, Mutti, ich bin
dabei.
Mach ich
das so?
Ja, das ist ja so, alter Schwede. Also alles gut, mit dem Labi ist auch alles in Ordnung, der war da auch nicht so empfindlich, aber das ist dann schon mal
kurz so... Aber das Gute ist ja, wenn die eben noch klein sind, wenn es noch Kinder sind, wenn es Hundekinder sind, dann, also ich habe gestern witzigerweise, habe ich mit meiner Freundin und Kollegin Isabel Börgen auch eine Folge aufgenommen für einen Podcast zum Thema Junghunde. Und Isabel hat es so schön formuliert, einmal ist keinmal, zweimal könnten Muster sein, bei dreimal müssen wir uns überlegen, ob wir ein Problem kriegen.
Ja, ja, ja.
Und das stimmt, ne? Und ich finde das eben auch wichtig, solche Tendenzen sehen zu können. Mhm. Und die siehst du nicht, wenn du Hunde nicht miteinander interagieren lässt. Weißt du, wenn ich weiß, dass ich einen habe, der, wenn es ihm zu viel wird, relativ zügig nach vorne geht, dann kann ich daran ja entsprechend auch arbeiten und eben auch andere Strategien beibringen. Du, ich habe Terrier. Ich brauch dir ja nicht erzählen, was die oben auf dem Zettel stehen haben, wenn ihnen jemand blöd kommt. Ja, die sagen ja nicht, och, das finde ich jetzt nicht so angenehm, du, ich gehe dann mal, sondern die sagen, brauchst du auf die Fresse, kannst du haben. Ja, so sind die. Und denen ist es dann auch völlig egal, wie groß dieser andere Hund ist. Das heißt, ich muss die dann auch wirklich einfach teilweise vor sich selber schützen. Ja. Dass die sich einfach nicht in dumme Situationen bringen, einfach weil sie sagen, nee, das ist mir jetzt hier zu blöd und ich kann das sehr, sehr gut alleine regeln und ich regel das auf Terrier-Art. So, und weißt du, wenn du einen bestimmten Hundetyp hast, hast du ja meistens schon so Tendenzen und weißt so ein bisschen, aber auch da musst du halt gucken, ist das Individuum tatsächlich auch so gestrickt und wie verändert sich's vor allem auch während der Entwicklung? Weil, wie gesagt, die meisten Welpen und Junghunde versuchen, Konflikte noch zu lösen, indem sie fiddeln, also halt rumkaspern und irgendwie versuchen, das Ganze in ein Spiel zu drehen oder sowas. Wenn die älter werden, hört das auf. Bei den meisten Hunden. Also die Labbis behalten sich's oft sehr, sehr lang bei oder legen es nie ab. Also die versuchen immer irgendwie, ihre Konflikte durch Fiddelei zu lösen. Ich kenne wenige, die tatsächlich dann in Abwehrverhalten gehen. Ich kenne einige, die auch so in Angstverhalten gehen und dann sehr, sehr unterwürfig werden und sich hinlegen und Bäuchlein zeigen und was weiß ich. Aber wenn du einen Hund hast, der auf Bedrohung mit Abwehr reagiert, dann kriegst du früher oder später halt ein Problem. Ja, weil das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du so einen Hund hast und lässt es halt einfach laufen und bringst ihm auch keine besseren Strategien bei oder bist eben auch noch schlechtes Vorbild, weil du auch so bist, dann läufst du nicht mehr lang da, wo die vielen Hunde laufen. Ja, weil es immer Konflikte gibt, die eskalieren und das will ja kein Mensch eigentlich.
Also Hundekommunikation ist sowas unfassbar Spannendes und wir können da glaube ich eine Woche drüber reden. Aber lass uns mal ein bisschen wirklich in die Situation gehen. Also, es passiert ja gar nicht so selten, dass ich irgendwo mit meinen Hunden unterwegs bin, mir kommt ein unangeleinter Hund entgegen und ich bin mir nicht sicher, was der für Absichten hat. Was mache ich?
Also, was ich immer zuerst mal mache, ist, dass ich anfange mit meinen Hunden und so, dass der andere Hund, je nachdem, wie weit er halt weg ist, das auch gerne hören kann. Ich sage, ach, guck mal, wer kommt denn da? Also ich mache schon mal einfach gute Stimmung. Und oft ist es tatsächlich so, selbst wenn dieser Hund, der da kommt, jetzt offensichtlich nicht in guter und fröhlicher Stimmung auf uns zukommt. Ich sag immer, der kommt anretrievert. Ja, also wenn die so gut gelaunt und so fröhlich sind, so typische, der tut nichts, dann kommen die anretrievert. Ja, der ganze Hund wackelt irgendwie, dann wissen wir ja sehr genau, okay.
Alles gut.
Na, ja. Ist halt ein, der tut nichts, der kann vielleicht lästig werden, aber von dem geht eigentlich keine Gefahr aus. Aber du hast ja manchmal eben Hunde. Da habe ich übrigens auch ein Reel mal gepostet. Das kann ich auch gern einfach nochmal rausholen und nochmal reposten. Das ist ein Rüde, der kommt auf uns zu, gestarkst, relativ steif und auch relativ fixierend. Und was ich mit dem einfach gemacht habe, ist, ich habe ihn angesprochen und gesagt, was ist denn mit dir los? Na, auf eine ganz freundliche und auch quasi empathische Art und Weise. Ich sehe, dir geht's gerade nicht gut, weil du uns begegnest. Und was passiert ist, dass der Hund mich angeguckt hat und gesagt hat, du siehst das? Ich so, ja, ich sehe das. Na? Und ich kann meine Hunde halt gut steuern. Sprich, wenn ich sehe, dass ein anderer Hund sich unwohl fühlt mit unserer Begegnung, dann kann ich meinen Hunden auch sagen, du, geh mal hier ein bisschen an den Rand, geh mal du ein bisschen Nase runternehmen. Ich mache sehr viel mit Futtersuche, da können wir vielleicht auch später nochmal sprechen, weil die Leute da immer so Angst haben wegen Ressource und sowas. Also meine gehen dann einfach so ein bisschen an den Rand, die stellen sich so ein bisschen seitlich deeskalierend hin und signalisieren dem anderen Hund so, von uns geht keine Gefahr aus. Ich signalisiere das, weil ich mit denen rede. Und meistens ist es dann so, dass sich die Situation entspannt. Selbst, das geht sogar, wenn andere Hunde angebrettert kommen. Na, und da bin ich ein bisschen lauter, ne? Da sage ich, ja, was ist denn mit dir los? Aber ich bin trotzdem noch, ne, in diesem freundlichen Ding und nicht in diesem, Alter, so kommst du hier nicht rein Ding, weil das nehmen meine Hunde sofort auf.
Und Maria schafft es sogar noch zusätzlich dann das Handy drauf zu halten, weil man ganz, ganz viel auf deinem Instagram-Account, also wenn ihr noch nicht folgt, dann das unbedingt jetzt tun, weil du da wirklich viel postest und ich finde auch die Welt zu einem besseren Ort machst, die Social-Media-Welt damit und einfach so total lustig in die Landschaft reinredest.
Ja, was so, mir ja was dann immer vorgeworfen
ja,
wird.
Ja, das ist witzig und ich liebe das, es ist so cool.
Nee, ich laber die Hunde ja voll mit Sachen, die sie eh nicht verstehen. Und das ist halt wirklich immer so dieses Thema, dass Leuten nicht bewusst ist. Und das verstehe ich immer nicht, warum das den Leuten nicht bewusst ist. Ey, überleg mal, wir benutzen Hunde als Assistenz- und Therapiehunde, weil sie so fein sind, was menschliche Stimmungen betrifft. Und dann verstehen sie nicht, wenn ich vor mich hin singe und flöte, wie nett das hier alles ist. Ja, und gute Stimmung macht, das verstehen sie dann nicht. Okay. Ja, also da hapert's einfach auch echt an Wissen, was soziales Referenzieren betrifft, was Stimmungsübertragung betrifft, was die Mensch-Hund-Bindung betrifft. Und weißt, was ich mich auch immer frage? Also, wenn wir jetzt mal über den Tellerrand gucken, in so Berufsgruppen, die mit potenziell gefährlichen Krisensituationen zu tun haben. Hast du schon mal gehört, dass ein Polizist oder ein Rettungssanitäter lernt, dass man Situationen deeskaliert, indem man eine Waffe zieht und rumschreit? Also ich habe das noch nie gehört. sondern diese Menschen lernen in Situationen, wo Emotionen hochkochen, extrem ruhig zu bleiben, die Leute so zu adressieren, dass sie sich drauf einlassen können, ja, und eben auch über soziales Referenzieren, über Stimmungsübertragung das Erregungslevel drücken und nicht noch Öl ins Feuer gießen. Und das ist einfach, das ist mir völlig schleierhaft, warum diese Transferleistung auf den Hund nicht funktioniert.
Hm.
Was ist das? Weißt du das? Sind es Ängste? Wirklich so, dass man wirklich glaubt, da passieren schlimme Dinge, da wird ein Hund was ist das? Wo kommt es her?
Ich glaube, es ist Angst und Unsicherheit und ganz, ganz viel auch, dass man den anderen Hund nicht einschätzen kann. Und dann sind es, glaube ich, auch so Sachen, wenn man natürlich selber einen Hund hat, der einfach echt Probleme hat in Hundebegegnungen, der selber sehr unsicher ist, viel bellt. Ich glaube, sowas bereitet einem dann echt Probleme, dass man gar keine Lust mehr hat, irgendwie spazieren zu gehen, wo andere Hunde sind, weil man einfach Stress hat vor jeder Hundebegegnung.
Ja.
Und
deswegen braucht es die Fachpersonen und deswegen braucht es dann eben, und das finde ich eben so wichtig und auch schlimm auf der anderen Seite, es braucht Fachpersonen, die eben genau dazu in der Lage sind, zu vermitteln, wie man deeskaliert und nicht, wie man mit Aggressionsverhalten versucht, Gefahren abzuwenden. Das funktioniert auf Dauer nicht.
Und
es macht noch mehr Stress.
Die einzige Lösung sowieso ist, es gibt kein Patentrezept oder so. Im Endeffekt, du kriegst es nur geklärt, indem dein Hund souveräner wird in Hundebegegnungen. Ja. Und du natürlich auch. Und indem du einfach sehr viele nette, positive, gute Erfahrungen sammeln kannst, genauso wie dein Hund. Und dann entspannt sich auch das Ganze. Und du bist nicht mehr sofort angespannt, wenn du einen anderen Hund siehst und denkst, oh Gott, das wird jetzt wieder schlimm und eskaliert jetzt wieder. Also das Einzige, was hilft, ist tatsächlich einfach den Hund gute Erfahrungen
Kompetenzen erweitern. Kompetenzen erweitern, sowohl beim Menschen als auch beim Hund. Und weißt du, also die Hunde, die ich ins Coaching krieg, das sind ja alles solche Hunde, ja, die Probleme haben. Die entweder wirklich Angst vor anderen Hunden haben oder die extrem frustriert sind, weil sie keinen Kontakt haben durften, oft sehr lang. Und das ist eben gerade bei den jungen Hunden echt schwierig. Ey, du, wenn ich einen Hund ins Training kriege, der 4 Jahre alt ist und quasi keine Fremdhundekontakte hatte. Bei diesen Hunden haben sich oft so viele Sachen angestaut. Die sind so krass durchfrustriert, dass das Erregungslevel auch bei Hundesichtung so hoch ist, dass es wirklich schwierig wird, mit diesen Hunden in Direktkontakte zu gehen, weil die aufgrund dieser hohen Erregung und ihrer Unsicherheit und diesem, oh Gott, es ist so überwältigend, da kommt ein Hund und ich weiß überhaupt nicht, wie man das macht, reagieren die tatsächlich häufig aggressiv und das kann ich keinem anderen Hund zumuten. Ja, also das ist, wir schaffen uns mit dieser Haltung, mein Hund darf nur super gute Kontakte haben und alles muss rosa sein. Wir schaffen uns damit wirklich Probleme. Und weißt du, das ist alles immer noch halb so wild, wenn das ein 10, 15 Kilo Hündchen ist. Wenn wir von 40 Kilo tobendem Rottweiler reden, dann macht es keinen Spaß mehr. Für niemanden. Und es wird, das muss man echt so sagen, es wird gefährlich, weil ein Hund in einer extrem hohen Erregungslage, der unsicher, ängstlich, frustriert ist, kannst du dir aussuchen, ja, der wird nicht souverän reagieren können. Das heißt, die Gefahr, dass der schnappt, dass der beißt, dass der übergriffig wird, steigt doch. Ja. Und aus der Nummer rauszukommen, ist manchmal nicht so leicht.
Ja, richtig. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, wo ich echt nicht mehr so Fan davon bin, weil einfach so viel Schindluder getrieben wird und das sind tatsächlich Welpenstunden.
Danke.
Und ich bin überhaupt gar kein Fan mehr davon und ich kann auch keine so wirklich empfehlen. Und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, also ich arbeite ja mit Leistungshunden, also Jagdhunde, die sehr, sehr triebstark sind, sehr, sehr schnell auf einem gewissen Level sind. Und viele Hunde, jetzt vor allem bei den Arbeitslinien Labradoren, sehe ich das, wenn die in der Welpenstunde waren, dass die da so hochdrehen und das so selbstbelohnt und so toll für die ist, dass du mit denen draußen gar nicht mehr vernünftig arbeiten kannst, weil jeder andere Hund bedeutet dieser Spaßkick. Die haben das in sehr jungen Jahren gelernt, dass Spielen einfach das absolute Ultimo ist. Die rennen zu jedem anderen Hund hin, du kriegst sie dann nicht mehr weg. Und Auf der anderen Seite, bei anderen Hunden, gerade die, die viel ins Fiddle, ins Flirt gehen, wie du gesagt hast, die überrannt werden in Welpenstunden, aber da eben immer noch sehr zurückhaltend reagieren und eben, ja, fiddeln, rumwuseln. Das wird von den Leuten nicht erkannt, dass die Hunde sich eigentlich total unwohl fühlen in der Situation und das eigentlich total kacke finden. Und dann ab einem gewissen Alter schlägt's um und die finden andere Hunde einfach nur noch kacke und die gehen nach vorne, weil sie eben, ja, so weit gereift sind, dass sie sagen, okay, ich traue mich jetzt, mich zu wehren. Und ich fand das aber eigentlich schon immer scheiße. Also das sind so die zwei Sachen, die ich sehe und ich empfehle den Leuten inzwischen eigentlich, das einfach nicht mehr zu machen und nicht in Welpenstunden zu gehen. Ja, ich sehe den Aspekt, dass es natürlich wichtig ist, wenn es dein erster Hund ist, dass du da in der Hundeschule bist, schon allein, um die Beratung zu kriegen. Wie muss ich mit dem Welpen umgehen? Was ist da wichtig? Wie ist der Entwicklungsprozess, dass man das ganze Wissen da einfach auch bekommt? Aber so dieses Welpen irgendwie in den Freilauf und die da spielen lassen, nein, auf gar keinen Fall.
Wie siehst du das? Ich bin völlig bei dir. Und weißt du, das große Problem, was ich sehe, ist, ich mache ja viel Trainerfortbildungen auch und mache Supervision für Kolleginnen. Und was ich immer wieder höre, ist, ja, aber die Leute wollen das ja. Und wenn ich das nicht anbiete, dann gehen die zu jemand anders und der arbeitet dann vielleicht aversiv. So, und das ist aus meiner Sicht das große Problem, wenn wir aus Angst davor, dass jemand woanders hingeht, nicht das tun, wovon wir fachlich überzeugt sind. Ja. Und deswegen, ich mache keine Welpengruppen. Wenn ich Welpen begleite, dann begleite ich die im Einzel und auch nicht einmal die Woche in der Regel, sondern das sind mehrere Stunden oft die Woche. Und ich habe ein komplett anderes Konzept. Ja, also ich habe eine Standleitung zu meinem Welpenhalter, weil ganz oft sind es die eigentlich Kleinigkeiten, die in der Welpenzeit so entscheidend sind. Was mache ich, wenn der mich beißt? Na, und wenn du halt nur einmal in der Woche in der Welpenstunde bist, wenn es eine gute Welpenstunde ist, sage ich jetzt mal, ne, oder das, was man landläufig so unter gut versteht, sind es ja nur vier. Aber selbst bei vier Welpen, jetzt mal ganz ehrlich, wie willst du das hinkriegen, dass es qualitativ wirklich auf einem Stand ist, wo du selber sagst, ja, ist geil? Die Ansprüche und auch die Entwicklungsstände sind so unterschiedlich. Es ist doch was komplett anderes, ob ich eine Familie mit zwei kleinen Kindern und dem Labbi-Welpen habe, ob ich eine ältere, alleinstehende Frau habe, die jetzt ihren dritten Terrier hat, der mit im Van leben soll, ja, weil sie das halbe Jahr auf Reisen ist. Und ob ich einen, vielleicht nehmen wir noch einen Hütehund mit dazu, ja, der sensibel ist und recht reizempfindlich ist und schnell vielleicht auch überfordert ist, wenn es zu viel wird, der bei einem jungen, engagierten Pärchen lebt, die viel mit dem machen wollen. Also nehmen wir mal nur diese drei Fälle. Das sind drei komplett unterschiedliche Leben. Ja. Drei komplett unterschiedliche Hunde, die auch, weißt du, wenn du sagst, du machst Welpengruppe von 8 bis 12 Wochen, ein Hund mit 12 Wochen hat so einen anderen Entwicklungsstand als ein Welpe mit 8 Wochen. Und dann kommt's auch wieder eben aufs Temperament an, auf die Größe an. Ich kann da einen Leonberger Welpen drin haben mit 12 Wochen. Ja, der sagt, Mami, kannst du mich bitte auf den Arm nehmen? Und ich kann dann 9 Wochen alten Jack Russell drin haben, der sagt, hier, Leute, das ist richtig cool hier. Na, lass machen, komm, renn du mal, du großes, dickes Plüschtier. Ja, und der dann anfängt, diesen Leonberger irgendwie scheuchen zu wollen. Und ich finde, allein aus dem Grund kannst du Welpenstunden eigentlich nie so gestalten, dass das für alle das Beste ist, was sie kriegen können. Und ich bin wirklich jemand, ich habe an mich selber einfach den Anspruch, wenn ich mit der Qualität nicht zufrieden bin, dann mache ich das nicht. Und ich gebe nicht dem Kundenwunsch nach, weil ganz ehrlich, wer ist denn jetzt der Fachmann? Bist es du und ich oder sind es meine Kunden, die den ersten Hund haben? Ja, aber ich will, dass der mit anderen Welpen spielt. Ja, das ist ja schön, wenn du das willst, aber ich kann dir als Fachperson sagen, das wird nicht zielführend sein.
Ja, und die unterschiedlichen Lebenswelten, wie du gesagt hast, das finde ich auch so wichtig. Jetzt in meinem Tagesgeschäft will ich ja eigentlich Hunde, die später mal problemlos mit vielen anderen Hunden gemeinsam auch arbeiten können und die eigentlich so gut wie, naja, nicht beachten sollen. Ne? Also wenn ich einen Hund irgendwo dabei habe, das passiert tatsächlich dann später mal bei den wenigsten, weil die alle Bock haben zu arbeiten und das alle gut machen und dann sind die anderen Hunde auch nicht mehr so wichtig. Aber ich will jetzt erstmal einfach keinen Hund, der andere Hunde sieht und sagt, geil spielen, geil Action, sondern die anderen Hunde sind halt da und du hast aber einen ganz anderen Auftrag. Und
ja,
das ist dann auch eine andere Herangehensweise. Also ich brauche einen Hund, der sozial kompatibel ist, aber der nicht bei anderen Hunden sofort you schreit und sagt, lass mal irgendwie zusammen was starten.
Naja, und weißt du, das steht und fällt halt mit dem Erregungslevel, ne? Hm. Und weißt du, wenn das so eine klassische Spielstunde tatsächlich ist, wo rein in den Auslauf, am besten die Menschen noch raus, so dass gar keine Koregulation irgendwie stattfinden kann, ja, so dass da irgendwie ein bisschen geregelt wird, du bist hier zu doll, mach mal ein bisschen langsamer, du musst mal ein bisschen runterfahren, sondern die werden einfach da reingeworfen, macht mal, gib ihm, dann hast du einfach ja wirklich diese Verknüpfung, Hund, hohe Erregung. Und beim Welpen wirkt sich das vielleicht noch gar nicht so drastisch aus, aber spätestens, wenn es in die Junghundeentwicklung geht, wenn das Dopaminsystem Kapriolen schlägt, ja, und der Hund wirklich ja auch sucht nach Reizen, die pushen, ja, und so abenteuerlustig wird, das Dopaminsystem wird in der Jugendentwicklung justiert. Und wenn dieses junge Gehirn immer wieder den Input kriegt, anderer Hund, aufregend. Und ich will jetzt mal noch gar nicht in die Richtung nur gehen, Spiel und lustig, sondern vielleicht auch, oh, ja, werde ich gescheucht, werde ich gehetzt, wird gefährlich. Das ganze System dieses Hundes richtet sich drauf aus und es wird verknüpft mit dem Reiz Hund. Und du kriegst dauerhaft eine hohe Erregung bei diesen Hunden, alleine oft schon beim Geruch von anderen Hunden. Das reicht oft schon. Die Sichtung macht's dann noch mal schlimmer, ja. Na, aber der Geruch reicht oft schon. Und das ist was, wo ich von Anfang an, aber in allen Bereichen, nicht nur bei den Hundebegegnungen, ganz arg das Auge drauf habe, dass wir alle Reize, denen wir begegnen, uns anschauen können und zu der Bewertung kommen können, ja, interessant, aber jetzt eigentlich gar nicht so wild.
Ja, na, also und, so Richtung Neutralität eigentlich, ne?
Naja, weißt du, und beim Sozialkontakt ist ja vielleicht nochmal wichtig, die Neutralität, ja, das stimmt, aber ich möchte natürlich auch eben unter dem Aspekt, mein Hund ist ein sehr soziales Wesen und der ja. soll eben sozial kompetent werden. Das brauchst du ja, wenn du mit den Hunden arbeitest, vor allem in der Gruppe, brauchst du das ja auch. Die müssen sozial kompetent sein und zum Beispiel auf eine Distanzforderung von dem anderen Hund angemessen reagieren und sagen, ja, okay, habe ich gesehen, du brauchst mehr Abstand, dann drehe ich mich ein bisschen weg. Na, und nicht sagen, du hast mir gar nichts zu sagen, ja, wenn du Abstand haben willst, ich aber nicht.
Da ist Beute im Spiel, teilweise sehr spannende Beute und ja. die müssen aber halt kontrollierbar bleiben. Es kann sein, dass ein Hund mal mit Beute an einem anderen Hund sehr nah vorbeirennt und also ja, auf jeden Fall sozial kompatible Hunde, aber jetzt, ja, Neutralität ist vielleicht der falsche Begriff. Ich weiß schon, was du meinst, aber es ist halt
ich
so dieses.
Ich glaube, weißt du, du brauchst
es
beides.
Es geht nicht
halt nicht
immer irgendwie was an.
Genau, du brauchst, glaube ich, beides. Ja. Ne? Das, und weißt du, es ist ja auch bei den meisten Hunden ist es ja so, wenn die älter werden, die wollen ja auch nimmer mit jedem Hund, sondern du merkst dann schon am Verhalten deines eigenen Hundes, ach, der da jetzt kommt, das ist einer, da hat er Bock drauf, da möchte er gern Kontakt aufnehmen. Oder oh nee, der da jetzt kommt, findet er gar nicht so interessant. Will er vielleicht gar nichts davon wissen oder sogar, oh nee, den findet er richtig doof. Ja, und dann müssen wir ja da auch nicht gezwungen in den Kontakt gehen. Und ich finde, das ist so wichtig. Du hast es vorhin ja schon angesprochen, dass es kein Patentrezept gibt. Aber worauf wir immer achten können, ist, wie nimmt mein Hund die Situation an sich wahr? Und was bin ich in der Situation für meinen Hund eigentlich für ein Vorbild? Und damit lässt sich so, so viel machen, jenseits von klassischem Training, dass wir eben zum Beispiel den Hunden beibringen, sich abzuwenden, ne? Oder keine Ahnung, wenn wir einen Hund passieren wollen, auf eine Seite vom Menschen zu gehen und da kurz am Bein mit lang zu laufen, bis wir da passiert haben oder so. Also das spielt auch noch mit rein, ja, so dass wir den Hunden über gezieltes Training Strategien beibringen können, wie wir bestimmte Situationen gut bewältigen können. Aber Was Sozialkompetenz und Sozialkontakt betrifft, sind solche Sachen wie ich nehme den Hund eben an meine Seite und laufe mit ihm, ne, quasi so bei Fuß. Bei mir ist es immer, wir gehen zusammen an anderen Hunden vorbei, weil der andere Hund vielleicht auch angeleint ist, weil da eine Straße ist, weil da keine Kontaktaufnahme stattfinden soll. Das ist für mich eher Management. Das hat nichts mit Sozialkompetenz eigentlich zu tun, sondern das ist in dieser Situation, wird es keinen Sozialkontakt geben, nur auf die Distanz, und wir machen das so und so. Das trainiere ich natürlich mit den Hunden. Aber diese soziale Kompetenz mit den unterschiedlichsten Reaktionen und Verhaltensweisen, auch wenn die eventuell unangemessen sind, gut umgehen zu können, das können sie nur im direkten Kontakt mit anderen Hunden lernen. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Hund mit sozialkompetenten Hunden zusammenbringen, damit da eine Basis gebaut werden kann.
Und damit halt die Situationen, wenn dann mal, wo ich halt nichts managen kann, die halt einfach passieren im Miteinander von Menschen und Hunden, wenn dann halt mal irgendwie einfach ein Hund angerannt kommt, dass ich da einfach nicht eskalieren muss, sondern dass mein Hund halt dann da relativ entspannt bleiben kann und sagen kann, ja, okay, da ist jetzt halt ein Hund und jetzt schauen wir halt mal. Ja.
Weißt du, und da kommt auch dieses Leinenthema so mit rein. Ja, Kontakt nie an der Leine, immer nur frei. Ja, Leute, wie stellt ihr euch das vor?
Geht halt nicht immer.
Nee, und vor allem der Punkt ist ja, jetzt lass es eben, dein Hund ist aus irgendwelchen Gründen an der Leine, völlig egal, welche das sind, ja. Sei es, dass der im Jagdverhalten nicht so gut kontrollierbar ist und du bist da im Wald unterwegs oder da ist eine Straße in der Nähe, warum auch immer du deinen Hund nicht ableinen möchtest. Also das, da bin ich nicht diejenige, die sagt, ja, sollst du aber nicht, ne? Also mach den halt mal jetzt ab. Sondern Menschen haben einen Grund, warum sie ihren Hund an der Leine haben. Ob ich das nachvollziehen kann oder nicht, ist völlig nebensächlich. Aber was ich möchte, ist, dass diese Hunde lernen, auch wenn sie angeleint sind und es donnert einer rein, ist das eine Situation, die bewältigbar ist. Und deswegen haben meine Hunde auch an der Leine Kontakt zu anderen Hunden. Worauf ich achte, ist, dass ich nicht in Leinenkontakte absichtlich gehe, wenn beide Hunde angeleint sind. Weil ich finde, Kontakte mit zwei angeleinten Hunden erfordern ein extrem gutes Handling auf beiden Seiten des Menschen. Und ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber das traue ich den meisten meiner hundehaltenden Mitmenschen nicht zu, dass sie ein gutes Leinenhandling haben, dass sie nicht, wenn da vielleicht ein bisschen Spannung reinkommt, einen Fehler machen, zum Beispiel dann eben am Hund ziehen oder doch das Schreien anfangen. Ja, also deswegen, ein Hund angeleint, einer frei, finde ich, ist überhaupt gar kein Stress, kann man wunderbar mit den Hunden üben. Zwei angeleinte Hunde versuche ich tatsächlich im Alltag zu vermeiden. Und wenn ich es zulasse, dann versuche ich das so schnell wie möglich tatsächlich freundlich aufzulösen, damit es da kein Gehedder gibt oder sowas. Weil ganz ehrlich, das ist mein Albtraum. Ey, mir ist jeder Freilaufende, der tut nichts, der komplett in uns reindonnert, lieber als ein, in Anführungszeichen, netter Hund, der an der ausgezogenen Flexi zu meinen hingelassen wird. Und dann verwickeln die sich, irgendwelche Füße werden eingeschnürt und dann kriegen die Panik und fangen an, sich zu beißen. Und ich krieg die noch nicht mal mehr auseinander, weil sie mit der Leine aneinander gefesselt sind. Alter. Ja, also.
Das braucht kein Mensch.
Nee, wirklich nicht.
Vielleicht kannst du uns noch einen kleinen Einblick geben, wie du das mit deinen Teams trainierst oder was da so deine Ansätze sind. Weil es ist ja wirklich dein Kernfachgebiet. Also du arbeitest ganz viel mit Hunden, die einfach Probleme haben mit Hundebegegnungen. Was ich irgendwie immer nicht so geil finde, das wird ja auch viel gemacht. Ich habe einen Hundeplatz und schmeiß da ein paar Hunde rein mit Maulkorb und erkläre dann, was gerade passiert. Also da kursiert ja auch recht viel in den sozialen Medien. Das finde ich immer so ein bisschen, weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Du hast da einen anderen Ansatz.
Ja, also weißt du,
das ist was so erzwungen einfach.
Das ist total erzwungen. Ja. Und was ich halt ganz oft einfach sehe, sind diese Hunde, die da so zum Sozialisieren benutzt werden und auch zum Korrigieren benutzt werden anderer Hunde, die sind nicht sozial kompetent oft. Die reagieren teilweise so überzogen, so heftig. Aber das ist für Menschen, die aversiv arbeiten, nichts Schlimmes, weil sie selber ja auch so auf Hunde einwirken. Und dann wird auch, dann hast du Confirmation Bias, ne? Also diesen Bestätigungsirrtum. Du siehst, Hunde untereinander machen das auch so. Das legitimiert wieder deine harschen Eingriffe ins Hundeverhalten, weil Hunde das ja auch so machen. Und ich weiß nicht,
halt, es ist halt so, es ist so abgesperrt. Die so sagen, so, setz dich jetzt mit diesem Hund auseinander, mach. So, ja. Ich möchte aber nicht. Also das ist doch Quatsch.
Genau, und weißt du, das bildet ja auch null die Realität ab. Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, warum ich nicht in diese eingezäunten Ausläufe gehe. Das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist, wir laufen draußen rum, haben Begegnungen mit vielleicht zwei angeleinten Hunden, eben der kommt mir auf dem Gehweg entgegen, oder wir sind eben irgendwo in einer Freilaufzone, wo die Hunde sich frei bewegen können, oder einer ist angeleint und einer frei. Das ist ja so das Normale. Aber grundlegend haben wir da Einflussmöglichkeiten. Und was ich mache, ist, also bei mir findet es alles immer im Einzel statt. Ich schaue mir den Hund immer erst mit seinem Menschen alleine an. Idealerweise kriege ich auch schon Videos vorher, damit ich sehen kann, was die zwei miteinander da so machen. Und auch so ein bisschen, um einzuschätzen, okay, mit was habe ich es denn eigentlich zu tun? Weil, also ich sehe schon ganz viel in so kurzen Videosequenzen. Ich kann meistens sehen, ist es ein Hund, der tatsächlich sehr, sehr hoch in der Erregung ist, wo ich echt aufpassen muss, auch vielleicht von der Rasse oder vom Typ, ne? Alles, was so auf Packen und Halten zum Beispiel selektiert ist. Viele Hütehunde auch, ne? Die eben in hoher Erregung reinschnappen. Mit denen muss ich anders umgehen als mit Hunden, die das nicht tun, ne? Und letzten Endes, also ich mache mir erstmal so ein Bild, ich mache eine sehr genaue Anamnese. Unser Starttermin findet immer online statt. Die Leute haben vorher einen sehr ausführlichen Fragebogen bekommen. Dann sprechen wir darüber, und der Starttermin ist deswegen so wichtig, weil der Hund ist die eine Sache, aber der Mensch ist die andere. Und ganz ehrlich, der Mensch macht 80% aus. Weil ich habe ganz oft Leute, die halt schon ihre Erfahrungen gemacht haben, die haben Angst, die sind gestresst. Ich habe Leute, die trauen sich gar nicht mehr raus, ja, und gehen jeder Hundebegegnung auf Kilometer quasi aus dem Weg. Und da ist mein Job erstmal gar nicht, an dem Hund irgendwas zu verändern, sondern ich muss erstmal den Menschen in seinem Stress regulieren. Und was ich mache, ich arbeite ja bindungsorientiert, aus dem einfachen Grund: wenn wir eine sichere Bindung haben zwischen Hund und Mensch, funktioniert Koregulation sehr gut. Und Koregulation funktioniert zwischen Menschen auch sehr gut. Und da muss gar keine Bindung bestehen. Beim Hund funktioniert es auch ohne Bindung. Aber je sicherer die Bindung, umso besser. So, und da kommen wir zum Gleichen, was wir vorhin mit den Hunden besprochen haben. Mein Job ist es erstmal, diesen Menschen, diese Situationen, vor denen sie Angst haben, die sie in Aufregung versetzen, die sie in Stress versetzen, bewältigbar zu machen. Na? Und ich mach's dann meistens so, ich schaue mir erstmal an, wie machst du das? Dann dürfen die Leute alles machen, was sie sonst bisher auch gemacht haben. Das filme ich mit. Und dann sag ich, okay, pass auf. Und das klären wir schon vorab. Ne? Also ich nehme nicht einfach irgendjemandem seinen Hund aus der Hand, sondern wir klären das schon im Starttermin. Ich übernehme jetzt für dich und du darfst dich jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Ich mach das für dich. Und das ist manchmal so lustig. Also die meisten Leute sind einfach total froh, dass sie die Verantwortung erstmal abgeben können. Manche sagen, ja, mach ruhig, weil wenn dann was passiert, dann bist du schuld. Das finde ich immer ganz süß. Ich so, ja, okay, den Schuh ziehe ich mir an, die Verantwortung nehme ich auf mich. Sondern gehe ich mit diesem Hund erstmal, dadurch, dass ich diese Angst nicht teile meiner Hundehalterin und diesen Stress auch nicht habe, kann ich für den Hund und für den Menschen gutes Vorbild sein. Der Mensch hat keine Verantwortung, der darf einfach erstmal nur zuschauen und sieht dann, wie ich diese Situationen erstmal handle und was sein Hund eigentlich kann, wenn man die Situationen passend gestaltet und so, wie wir es vorhin besprochen haben. Ach, guck mal, na schau mal, wer da kommt, wenn der Hund eskaliert, ja, und in die Leine springt, ich halte ihn fest, ich gehe meistens, je nachdem, wie groß und schwer der Hund ist, in die Hocke, gebe vorne an der Brust so ein bisschen die Hand drauf, um Halt zu geben, na, und rede ihm weiter gut zu und sagt, das schaffst du, das können wir aushalten. Na, wenn der Hund vorbeigeht zum Beispiel oder wenn der Hund herkommt, dann rede ich auch gut zu. Ich habe ein Leinenhandling, das verhindert, dass mein Hund sich den anderen greifen kann. Aber das sind alles Kompetenzen, Fähigkeiten, Techniken, die ich sehr, sehr lang geübt habe. So, und die kann ein Hundehalter nicht gleich umsetzen. Und das kann er vor allem nicht, wenn er unter Stress steht. So, und mein Weg ist immer, erstmal zu zeigen, wie es gehen kann und auch, was der Hund mitbringt. Und auch, um so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, ich nenne das immer, ich will schauen, wo bei deinem Hund Gas und Bremse ist. Na, also auf was springt auch der Hund an? Wie kann ich den passend unterstützen? Was braucht der in der Situation von mir? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe nie mit dem Gedanken in diese Coachings rein, das und das Ziel habe ich jetzt, das soll der Hund lernen, das will ich verändern, sondern mein Gedanke ist immer, wer bist du und was brauchst du von mir, damit du diese Situationen besser bewältigen kannst? Und das gilt für den Menschen genauso wie für den Hund. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich mit dem Hund wunderbar arbeiten. Und weißt du, es ist ja oft so, du hast nicht nur eine Motivation beim Hund. Es ist nicht so, dass alle Hunde nur Angst haben oder nur abwehrend sind oder nur frustriert sind, sondern du hast ganz oft Mischmotivationen. Und deswegen, es gibt kein Patentrezept. Jede Begegnung ist anders, weil nicht nur mein Hund das Gegenüber anders empfindet, anders wahrnimmt. Das macht einen Unterschied. Ist es ein kleiner weißer Hund? Ist es ein großer schwarzer Hund? Und ich drehe jetzt mal das Beispiel um. Mein Dobermann, den ich vor, ach Gott, über 20 Jahren hatte, die hatte Angst vor kleinen weißen Hunden, weil sie zweimal in die Nase gebissen wurde beim Schnuppern. Ja, weil der kleine Hund irgendwie gepanikt hat und dann einfach so nach vorne ist und geschnappt hat. Und mein Dobermann hat gesagt, kleine weiße Hunde, nee, die beißen einen immer in die Nase, da hält man lieber Abstand. Ja, und es kommt ja sehr drauf an, was hat mein Hund für eine Wahrnehmung vom Gegenüber und auch, wie verhält sich mein Gegenüber. Eine Begegnung mit einem tiefen, entspannten Hund, der meinen komplett links liegen lässt, ist ja was ganz anderes. Da muss ich ganz anders begleiten und unterstützen, als wenn ich einen Freilaufenden, der tut nichts, hab, der andere Triwart kommt, ja, und sagt, hallo, ich will mit dir spielen. Ach, du hast Angst, das macht aber nichts. Ich bin echt ganz, ganz freundlich. Ja, da muss ich ja ganz anders handeln.
Du willst mein Freund sein, du weißt es nur noch nicht.
Genau, ganz bestimmt. Wir sind Best Buddies, du weißt es nur noch nicht.
Aber gehst du da wirklich in die Wildnis oder hast du Statisten, immer, mit denen du arbeitest?
Nein, nee. Ich arbeite grundsätzlich nicht mit Statisten.
Das ist schon krass.
Weil, naja, aber weißt du, ich finde halt, das ist nicht das, was die Leute auch zu Hause umsetzen können. Und was ich immer haben möchte, ich möchte, dass der Hund bei mir im Coaching mindestens einmal auslöst. Und das ist ja in der Positivbubble bei uns extrem verpönt. Aber das ist wichtig. Das ist wichtig, weil ich möchte, dass der Mensch diese Situationen gut handeln kann. Weil das sind doch genau die Situationen, die auftreten, wenn ich nicht dabei bin. Und weißt du, wie oft ich zu hören kriege, Gott sei Dank warst du jetzt da dabei. Weil das passiert den Leuten. Die Leute sind dann meistens so froh, ja, wenn das passiert und ich bin dabei, weil dann kann ich halt auch helfen. Und dann kann ich ihnen zeigen, so und so kannst du das regeln. Du, und ich hatte einmal einen Fall, das war ein junger Terrierrüde, der war traumatisiert. Und das ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Also wenn du mit einem traumatisierten Hund arbeitest, musst du auch nochmal anders arbeiten. Und das haben wir bei dem dann letzten Endes auch gemacht. Dieser Hund hat auf 50 Meter Sichtung angefangen zu schreien, wirklich zu schreien. Und der hat so geschrien, dass andere Hunde besorgt kamen und gesagt haben, oh Gott, was ist denn hier los? Können wir irgendwie behilflich sein? Ja, und das war für den natürlich komplett kontraproduktiv. Und deswegen haben wir sehr schnell entschieden, wir gehen an einen anderen Ort, wo alle Hunde angeleint sind. Weil der einen extremen Unterschied gemacht hat, der ist von dem freilaufenden Hund als Welpe gepackt und geschüttelt worden. Und er hat diese Leine irgendwie offensichtlich mitverknüpft, beziehungsweise eben die Nichtleine, das Freilaufen. Und wir haben dann den Ort gewechselt, wo er eben sehen konnte, die sind angeleint. Da hat er nicht angefangen zu schreien und dann konnten wir mit dem arbeiten. Aber das Frauchen von diesem Hund hat zu mir gesagt, als ich sie gefragt habe, so, was waren für dich das wichtigste Learning jetzt in unserem Coaching? Die war eine ganze Woche da. Und die hat zu mir gesagt, Maria, dass ich diese Situationen, wenn der schreit, überleben kann. Die hat wirklich dieses Wort gewählt. Na, also das zeigt einem ja, wie stark die Belastung bei den Leuten auch ist. Na, und das Training muss immer individuell angepasst sein. Und was natürlich auch nicht geht, ne, also die Hunde, die da draußen rumlaufen, die dann quasi meine Trainingsbuddies sind, ungefragterweise. Es geht nicht, dass ich die gefährde. Ja, oder ne, also dass ich die Dingen aussetze, wo ich selber sage, nee, das geht auf gar keinen Fall. Ja, also entsprechend sind die Hunde, wo ich aus dem Vorgespräch und auch aus den Videos wirklich weiß, dass das gefährlich werden kann mit so einem Hund, dass da Potenzial da ist, die sind entsprechend gesichert. Ja, die haben auf jeden Fall eine Leine dran. Die haben unter Umständen natürlich auch einen Maulkorb drauf, ne, damit nichts passieren kann. Und ich wähle das so, dass letzten Endes es so sicher wie möglich ist, sage ich mal, wie es im Alltag halt sein kann. Na, und da muss man gucken. Und ich finde auch, und das sage ich auch immer wieder in den Trainerfortbildungen und auch in der 1:1 Supervision, ich finde, Hundebegegnungen ist nichts für Anfänger. Also man muss viel Erfahrung haben und viele Situationen, viele unterschiedliche Begegnungen und Hundetypen auch begleitet haben in den Begegnungen, um einfach auch ein gutes Bauchgefühl entwickeln zu können. Was kann ich leben lassen? Welche Vorsichtsmaßnahmen muss ich treffen? Und wie schreite ich wann ein? Und weißt du, deswegen ist es auch nochmal so wichtig, dass du dich in den Bereich begibst, wo das Umfeld berechenbar ist. Und ne, das scheint irgendwie sich so gegenseitig auszuschließen, freilaufende Hunde und berechenbar. Das ist es aber nicht. Also in München, da ist es ja wirklich so, die Hunde, die haben so viel Kontakt zueinander. Da hast du das ganz selten mal, dass einer auf dich zurennt. Die meisten Hunde latschen, das ist das, was du vorhin mit Neutralität gemeint hast, glaube ich auch. Die latschen einfach vorbei. Die wollen gar keinen Kontakt groß.
Na, sondern die sagen, oh Gott.
Ja, genau, der 128. Hund heute, ja, kümmert mich gar nicht. Und du brauchst, wenn du Hundebegegnungen trainieren möchtest und da wirklich vorwärts kommen möchtest, du brauchst eine Fachperson, die Erfahrung hat, die sich auskennt, die nicht aversiv arbeitet. Da laufen auch welche rum, die sich immer wieder mit quasi hochsicherheitsgetrakteten Hunden, ja, also nah am Bein, Maulkorb und die Wasserflasche in der Hand, damit man ihn anspritzen kann, wenn er einen Zucker in die falsche Richtung macht. Sowas natürlich bitte nicht. Ja, also jemanden, der weiß, der Bescheid weiß über Bindung, über sichere Bindung, über Koregulation, über soziales Referenzieren, über Selbstregulation, über Selbstwirksamkeit und der dann das passende Trainingsumfeld auch gestalten kann und dir sagen kann, in diese Situation gehen wir rein und in diese gehen wir nicht rein, da machen wir XYZ. Weil darum geht's ja, weißt du, dass die Leute flexibel werden und egal, was ihnen da quasi von der Umwelt oder vom Leben so entgegengespielt wird, dass sie damit gut umgehen können. Und dazu gehört auch zu üben, ja, mein Hund flippt mal aus. Wie gehe ich damit um? Mhm. Weil meistens entstehen ja auch die Fehler oder das, wo es dann unfair dem Hund gegenüber wird, nicht aus einer bösen Absicht raus, sondern aus einer totalen Überforderung. Und mein Ding ist immer erstmal, die Leute aus ihrer eigenen Stress- und Konfliktreaktion rauszukriegen. Weil ganz ehrlich, was ist denn andere Hunde und Menschen anschreien? Das ist bei unseren 4 bzw. 5 Fs das Fight. Ja, also drauf losgehen.
Total, total. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dass die gegenseitige Rücksichtnahme da oft fehlt. Und manchmal wird es schon reichen, wenn ich mein Gegenüber darum bitte, den Hund anzuleinen, dass der das einfach macht. Und dann wäre irgendwie schon viel ja. Zündstoff da so ein bisschen rausgenommen. Und ich meine, klar, hey, wenn man Welpe gebissen wird, da bist du selber doch auch mega traumatisiert. Da muss man naja, erst mal raus.
Naja, auch da, weißt du, es kommt halt wieder drauf an, ne? Das bei Menschen wie Hunden, wie nimmst du ein Erlebnis wahr? Und das, also das führt jetzt zu weit, aber ich bin ja Fachkraft für Stressmanagement und ich habe viele, viele Fortbildungen zum Thema Trauma gemacht. Und ob ein Erlebnis wirklich Probleme macht im Nachgang, Und ob sich daraus wirklich eine Traumafolgestörung entwickelt, das ist höchst individuell. Und womit es ganz viel zu tun hat, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, ist die Reaktion derer, die dabei sind. So, und wenn jetzt eben, nehmen wir jetzt mal dieses wirklich schlimme Beispiel, ja, der Welpe, wie eben dieser Kundenhund von mir, wird von einem freilaufenden Hund angegriffen. Und wenn das ein Beißschütteln ist, dann haben wir da eine Tötungsabsicht. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden, ne? Wenn das passiert, und ich kann das ja niemandem, wirklich niemandem verdenken, wenn er dann selber auch komplett eskaliert, weil er so geschockt ist. Aber die Reaktionen, die wir zeigen in solchen Situationen, die sind höchst individuell. Und es gibt Leute, die fangen an zu schreien. Es gibt Leute, die werden ganz leise. Also die Reaktion auf so eine potenziell, muss man sagen, potenziell traumatisierende Situation, die ist sehr individuell. Und je nachdem, wie die Bezugsperson reagiert, wird die Wahrscheinlichkeit einer Traumafolgestörung beim Hund entweder erhöht oder gemindert. Aber es hängt nicht nur von der Bezugsperson ab, sondern es hängt auch vom Charakter und vom Erleben des Hundes selber ab. Na, es gibt Hunde, denen passiert was ganz Schlimmes. Ich nehme gern wieder nochmal die Terrier. Der Terrier auf der Jagd geht auf die Wildsau drauf. Die Wildsau schüttelt ihn ab, der fliegt gegen den nächsten Baumstamm. Ist der Terrier traumatisiert? Der Terrier sagt, jetzt erst recht, und geht nochmal drauf. Ja, also das ist eine andere Wahrnehmung schon. Wo ein anderer Hund vielleicht erst, bist du bescheuert, auf eine Wildsau losgehen? Ich gehe lieber. Ja, und natürlich, wenn ein Hund da anders gestrickt ist, der wird so ein Erlebnis anders verpacken. Und dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund, zwischen den Charakteren und zwischen den Reaktionen, das macht nochmal ganz viel aus. Aber deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir im Sinne unserer Hunde wirklich an uns selber arbeiten, was unsere Stressregulation betrifft, was unsere Emotionsregulation betrifft. Ich kann dir ein gutes Beispiel gestern wieder erzählen. Alter, ohne Witz, Menschen. Wir waren unterwegs, meine Freundin, ich hatte jetzt gerade eben die Hunde von meiner Freundin da, den Dobermann und den Dackel von meiner Freundin, und die hat sie gestern abgeholt und wir waren noch zusammen spazieren. Also wir hatten die zwei Terrier dabei, den Dobermann und den Dackel. Und es kommt uns so eine Gruppe Menschen entgegen, und sorry, da muss ich es jetzt einfach so sagen, komplettes Klischee. Ja, also zwei molosserartige Hunde. Und auch, weißt du, das ganze Gehabe, die Klamotte, wie du es dir vorstellst, ja, also so den schlechten Ruf, den diese Hunde leider haben, so mal komplett bestätigen einfach, ja, mit dem ganzen Auftreten. So, und diese Menschengruppe hatten auch noch so ein etwa neun bis elfjähriges Kind dabei. So, wir kommen denen entgegen, wir haben unsere Hunde bei Fuß genommen und sind weitergelaufen, während die sich an den Rand gestellt haben und schon nach sicherem Stand gesucht haben, weil es kam, wie es kommen musste. Oh, die sind komplett eskaliert. Du, und es, bei uns hat's viel Schnee. Ich habe gestern wirklich so ein bisschen kurz die Luft angehalten und habe mir gehofft, hoffentlich kann der den halten und rutscht nicht irgendwie aus und lässt den Hund los, weil aus meiner Sicht war das eine gefährliche Situation. Nicht wegen der Rasse der Hunde, sondern wegen des Umgangs. Dieser Hund ist eskaliert, und statt eben gute Unterstützung von seinen Menschen zu kriegen, wurde dieser Hund körperlich angegangen und er wurde bestraft und er wurde von seinem eigenen Menschen attackiert. Was verknüpft dieser Hund? Da sind Hunde, finde ich eh schon schlimm, und mein Mensch wird auch noch schlimm. Wenn der sich losgerissen hätte, du, da hätte ich große, große Sorge um meine Terrier gehabt. Der Dobermann, ne, der ist groß, aber die Terrier sind klein. Da reicht von so einem Hund einfach ein falscher Griff und das kann's gewesen sein. So, und ich sag da normalerweise eigentlich auch nichts, aber meine Freundin hat sich's nicht verkneifen können und hat dann gesagt, ja, davon wird's besser, dem Hund jetzt auch noch eine reinhauen. Und Froni, dieser Typ, um das Klischee nochmal weiter zu erfüllen, ist komplett ausgerastet, hat uns angeschrien, hat uns als FOTZEN beschimpft.
Oh.
Und wie gesagt, da war ein 9- bis 11-jähriges Kind dabei, weißt du, und das sagt mir einfach alles, was ich wissen muss. Und wenn Leute sich so schlecht im Griff haben selber, die gehen auf ihren Hund los, die sind komplett unempathisch ihrem Hund gegenüber, die attackieren Menschen, verbal zumindest, keine Ahnung, ob der vielleicht auch handgreiflich geworden wäre, vielleicht, ja. Und wenn wir nicht in der Lage sind, unseren Stress, unsere Emotionen zu regulieren und uns vernünftig und rational zu verhalten, wie bitte soll der Hund es leisten können? Das ist doch absurd.
Ja. Ah, vielleicht ganz kurz noch eine Schleichwerbung in eigener Sache, weil du das Thema Trauma angesprochen hast. Wir haben einen sehr coolen Podcast auch aufgenommen mit Dr. Iris Mackensen-Friedrich. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Zum Thema Trauma beim Hund im Podcast.
Nee, die kenne ich tatsächlich nicht.
Super spannend, also auch Quintessenz, auch die Dinge, die du gerade schon gesagt hast. Und sowohl beim Menschen als auch beim Hund ist ja viel so das Thema, wie werde ich aufgefangen, ja, wie reagiere ich, wie werde ich aufgefangen, habe ich eine gute Bindung, habe ich ein gutes Umfeld, auf das ich mich verlassen kann. Dann kommt es halt drauf an, wie schlimm die Folgen davon sind.
Ja, und weißt du, ich finde halt, das ganze Thema ist so ultra komplex, ne, weil wir so viele verschiedene Varianten haben. Weißt du, es fängt beim Welpen an. Haben wir einen schüchternen Welpen oder haben wir einen Welpen, der rausgeht und sagt, was kostet die Welt? Und dann geht es ja weiter bis hin eben wirklich zu Hunden mit komplexer Traumafolgestörung, mit akuter Traumafolgestörung. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Konstellationen auch. Und deswegen kann aus meiner Sicht kein Kurs der Welt und auch kein Buch der Welt kann das alles abbilden, sondern man muss mit dem eigenen Hund für diesen Hund zum Experten werden letzten Endes. Leben wir unser Leben und wie gehen wir am geschicktesten in Begegnungen und welche Begegnungen lassen wir lieber bleiben? Und
ich denke, was so unfassbar wichtig ist in allen Situationen, ist, dass ich möchte eigentlich resiliente Hunde kreieren. Ja. Und dazu muss ich selber irgendwie resilient sein und dass ich gemeinsam mit meinem Hund durchs Leben gehen kann mit der Einstellung, hey, egal was passiert, ich bin für dich da, wir schaffen das zusammen. Alles wird gut und dazu brauche ich natürlich Wissen, um auch so entspannt zu sein. Ja. Ich brauche eine gewisse Erfahrung, sonst kann ich nicht so entspannt sein. Aber einfach so dieses, hey, wenn was ist, ich bin da. Das ist jetzt natürlich super abstrakt gesprochen und ganz viele denken sich, ja, aber was mache ich denn dann? Aber das ist
genau das, ne? Was mache ich denn dann? Das kannst du halt auch, du kannst es nicht in einem Podcast lernen und schon gar nicht in einer Podcast-Folge, die keine 2 Stunden dauert. Ich finde, das ist einfach bei Mensch und Hund ist ein Entwicklungsprozess. Mhm. Und Entwicklungen kann man nicht, das ist kein Schalter, den man umlegt und jetzt geht es, sondern das ist üben, 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 sich auseinandersetzen, immer wieder reflektieren, nachjustieren, immer wieder überlegen, kann ich was anders, kann ich was besser machen? Du, das mache ich nach jedem Team. Und ich glaube, damit steht und fällt es letzten Endes. Wir sind so oft auf der Suche nach einfachen Lösungen, weil wir ja auch was verbessern wollen. Mhm. Aber es gibt im Zusammenleben mit Menschen und mit Hunden, es gibt keine einfachen Lösungen, weil wir alle so individuell sind und weil eben das, was uns die Umwelt entgegenwirft, so individuell ist. Ja, und deswegen, ich kann echt alle nur ermutigen, die damit ein Thema haben, sucht euch wirklich professionelle Hilfe. Und das muss, wie du gesagt hast, es muss jemand sein, der eben nicht einfach nur darauf abzielt, Verhalten abzustellen, weil das bringt nichts.
Ich kann euch ein Beispiel geben von meinem Chaosköter noch. Also der das Labi-Baby verprügelt hat. Wir waren verabredet mit einer Freundin, die hat Border Collies, haben gemeinsam ein bisschen was gefilmt und haben die Hunde dann auch springen lassen. Und da ist auch ein unkastrierter Rüde dabei und natürlich mein unkastrierter Rüde total im, ja, halt pubertär und Junghund halt frech wie Sau und der hat dem ordentlich eingeschenkt. Also ich weiß, dass der nicht locht und nichts macht, aber der hat ihm einfach gesagt, Herr Junge, nicht mit mir. Und dann war er, das war so der erste Hund, der ihm so, also der erste fremde Hund, der ihm richtig eingeschenkt hat und der war dann erstmal total schockiert und hat angefangen zu schreien und ist dann, wir haben so einen kleinen Trick, wo er halt mir in die Arme springt. Und ist hergekommen, ist hochgesprungen. Es ist richtig, oh mein Gott, Mutti, hilf, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Und dann hatte ich den da halt oben auf dem Arm und habe ihn festgehalten. Und ich wusste ja aber, der Hund ist, also ich kannte den Hund, ich kenne die Besitzerin, die ist super. Und es ist definitiv nichts Schlimmes. Und dann war er da bei mir auf dem Arm so und hat auch so ein bisschen geschrien. Und dann war aber gut. Dann konnte ich ihn auch wieder runterlassen. Und dann haben wir das so ein bisschen gemanagt und dann hat das auch alles gepasst. Na, also das wäre jetzt so ein Beispiel, wie man das lösen kann.
Jan, schau mal, aber was du ja aber da schon hast.
Die Ruhe auch. Ja.
Ja, und was du da schon hast, ist, du hast einen Hund, der in einer Situation
zu mir kommt,
die ihm ein Problem macht, der zu dir kommt und dir sogar in den Arm springt. Und wenn du halt eben immer falsch reagierst in diesen Situationen und der Hund keine sichere Bindung aufbaut, dann wird er das nicht tun. Dann hast du nicht diese Handhabe, die du und ich haben bei unseren Hunden, weil wir dann wirklich ja helfen können. Und weißt
aber es
du,
ist schwierig, vielleicht findet dein Hund es total kacke, hochgenommen zu werden. Deswegen, du kannst
ja, gut,
halt kein
aber es
Patent
gibt ja andere Varianten.
Genau,
ne?
Ja.
Wichtig ist erstmal, dass der Hund herkommt, ja, in so einer Situation. Und das kann ich nicht trainieren, das kann ich nicht aufzwingen, sondern das verdiene ich
mit
diesem Hund der sichere Anker bin. Ja, wo der Hund einfach sagt, wenn ich Probleme krieg, auch wenn ich die selber verursacht habe, das ist bei Junghunden so. Die bringen sich selber durch ihr scheiß dummes Verhalten manchmal in Situationen, wie menschliche Teenager doch auch. Ja, also ganz ehrlich, ich habe ja keine eigenen Kinder, aber ich habe 4 Neffen von meiner Schwester. Und ich habe 4 Neffen von meinem Partner und eine Nichte. Die sind alle noch zu klein für sowas, aber ich habe sie ja im Freundeskreis auch. Du, da ist der Teenager-Sohn halt mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.
Oh, shit.
Ja, aber das machen Teenager. Das Problem haben wir, ja, dass junge Leute, egal ob es Hunde oder Menschen sind, die bringen sich in Situationen, die schlimm sind, die gefährlich sind, die richtig scheißdumm ausgehen können. Aber was hilft es diesem Kind? Da sind es ja dann oft wieder noch einfach nochmal Kinder. Ja? Was hilft es dem, wenn ich dann auch noch hingehe und noch drauf rumklopfe und sage, ja, bist ja selber schuld. Das Einzige, was es bringt, ist, dass dieses Lebewesen nicht mehr zu mir kommen wird, wenn was passiert ist. Und das, finde ich, ist so ganz entscheidend und es wird komplett unterschätzt, eben weil dieser Fokus so auf unerwünschtem Verhalten liegt. Ne? Und jetzt könnte man sagen, ja, ne, der Rüde hat alles richtig gemacht, der andere, und das ist auch voll okay. Ne? Also ich sehe das genauso wie du, wenn ich einen sozial sehr kompetenten Hund habe. Der hat ja nicht damit angefangen, wahrscheinlich ihn in Grund und Boden zu stampfen, sondern der hat ihm wahrscheinlich mehrmals sehr gut kommuniziert, lass es jetzt sein.
Sag mal so, der hat ihn schon gesehen, hat gesagt, du nicht. Der hat,
na,
der
weißt
hat
du, und diese, genau, ja, diese feinen Signale, na, die kriegen die jungen Hunde oft nicht mit oder sie übergehen sie einfach, weil eben dieses Dopaminsystem sagt, ach, das Risiko kann ich eingehen, sondern kriegen die gefühlt eins auf die Fresse. Ich hatte so eine Situation auch mal mit einem jungen Rüden. Unserer war der, der dann bestraft hat, sage ich jetzt mal. Das war so ein Setter-Mix. Und unserer hat so höflich, ja, der war sehr aufdringlich und ist so um den rumgewuselt und immer wieder so an die Schnauze dran. Und unserer ist eingefroren, hat ihm einen sehr scharfen Blick zugeworfen und hat gesagt, das reicht jetzt. Der hat weitergemacht, hat auf das nicht reagiert, dann hat er wunderbar hoch eskaliert, hat geknurrt, hat die Zähne gezeigt und der immer noch. Und dann hat unserer gesagt, so, und jetzt reicht's. Und dann hat er den angerempelt, umgeschmissen, also der hat sich auch umfallen lassen, ne? Hat den Fuß draufgestellt und gesagt, hast du es jetzt verstanden? Und der Setter lag drunter und hat gesagt, ja, okay. Dann hat unserer noch so ein bisschen gehalten, um sich zu versichern, dass er es jetzt wirklich verstanden hat. Dann ist unserer weggegangen und dann ist der Setter um uns rumgewuselt. Ja, aber er ist dann nicht mehr hin. Und weißt du, das ist genau das, was ich meine. Dieses angemessen reagieren. Und so, das nochmal, ich will nochmal da kurz drauf eingehen, warum wir nicht so mit anderen Hunden oder mit unserem eigenen Hund umgehen sollten, weil wir keine Hunde sind. Wir können gar nicht so fein kommunizieren. Und wir müssen als Bezugsperson der sichere Hafen sein, damit unser Hund lernt, sich zu regulieren, damit so ein Verhalten erst gar nicht mehr auftritt. Na, und wir sind verantwortlich, dass er Strategien lernt. Ich bin nämlich zum Beispiel auch jemand, ich achte drauf, dass ich, weißt, es gibt ja so Leute, die ihren und die rennen auch in München übrigens rum, die ihren Junghund von anderen Hunden erziehen lassen. Mm. Und das finde ich auch nicht okay.
Das muss der lernen. Die
gezielt rausgehen und sagen, ich lasse meinen Junghund einfach machen, was er will. Ich greife da gar nicht regulierend ein. Das sollen mal die anderen Hunde machen. Mm. Und wenn du dann so einen hast, wie jetzt den, den du da hattest, ne, den Border Collie, oder den, den ich da dabei hatte, die das wirklich gut können und schön machen, ist das ja auch gar kein Ding. Aber wie oft laufe ich mit Hunden rum, die ängstlich sind, die können das nicht. Und ich will auch gar nicht, dass die lernen, statt wegzugehen, dann doch handgreiflich zu werden. Weil das hilft meinem Hund genau gar nichts. Na, und deswegen, also der Erziehungsauftrag, die Verantwortung liegt grundlegend bei uns. Und wenn unser Hund andere Hunde wirklich belästigt oder gar gefährdet, dann kann ich nicht einfach darauf warten, dass der andere Hund es irgendwie regelt. Ne? Also das ist einfach, da sind wir wieder beim Thema Rücksichtnahme.
Yep.
Das geht nicht. Punkt.
Hast du vielleicht so zum Abschluss einen Tipp, wenn es tatsächlich mal ernst wird? Also wenn der Molosser sich losgerissen hätte, was hättest du dann gemacht?
Kann ich dir nicht sagen. Hm. Und weißt du, das ist nämlich genau der Punkt. Situationen, die eskalieren, die sich überschlagen, die kannst du nicht vorausplanen, weil du nie weißt, wie die anderen reagieren. Weißt du, und es kommt ja jetzt drauf an. Meine Einschätzung war, dass das gefährlich werden könnte. Vielleicht hätte der Hund sich losgerissen und in dem Moment, wo dieser Mensch nicht mehr hinten dran hängt und der Hund auch körperlich nicht mehr eingeschränkt ist, vielleicht hätte der sich beruhigt. Und hätte es doch noch geschafft, freundlich Kontakt aufzunehmen. Dann hatte ich ja auch noch den Dobermann dabei, sprich, ich hatte noch einen großen Hund mit dabei. Also wer weiß, die waren zu zweit, wir waren zu viert. Auf wen hätte sich dieser Hund konzentriert erstmal? Also ich kann noch nicht mal sagen, was machst du denn, wenn es eskaliert, weil es darauf ankommt, wie die Situation gestaltet ist. Mhm. Ich versuche immer ruhig zu bleiben. Und natürlich versuche ich, Schaden abzuwenden. Und weißt du, ich war ja selber schon in der Situation, dass mein Hund angegriffen wurde mit einer Tötungsabsicht. Ne? Meine Maya, die 2024 verstorben ist, die wurde 2017 von einer Rottweiler-Hündin angegriffen, quasi aus dem Nichts raus. Die kam aus 30 Metern angeschossen, hat direkt ins Nackenfell gepackt und ist schütteln angefangen. Mein Hund war schwer verletzt. Und ich habe einfach wirklich bilderbuchmäßig reagiert. Die Halterin von dem Rottweiler und ich, wir sind beide sehr zügig, aber ruhig dahin. Die Rottweiler-Halterin hat genau in dem Moment, wo dieser Hund nachfassen wollte, am Geschirr gepackt und gezogen, während ich die Maya quasi von dem Hund weggezogen habe. Ne? Also das Maul war gerade offen, weil sie da hat alles gepasst. Mhm. Aber das war Glück, Zufall. Da haben die Faktoren, die da zusammengespielt haben, es war einfach so, wie es gelaufen ist. Es ist glimpflich ausgegangen. Maya hatte wirklich, der Hals war aufgerissen, aber es war nur die Haut. Na, also es waren keine Verletzungen von Muskeln, vom Skelett oder sonst irgendwas. Wir hatten so viel Glück in dieser Situation. Und ich kann dir jetzt sagen, ja, reagier bitte genauso. Ja, geh da zügig und gemessenen Schrittes hin und greif im richtigen Augenblick rein. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so zutrifft? Mm. Na, und ich weiß, das fragen mich ja ganz viele Leute auch, ja, aber was mache ich denn? Ich finde wirklich, das Beste, was man tun kann, ist daran zu arbeiten, dass es erst gar nicht passiert, indem man selber lernt, wie kann ich Situationen, die sich ungut anfühlen, die sich aufheizen, wo Spannung drin ist, bestmöglich deeskalieren, weil da kommen wir nochmal auf den Anfang eigentlich zurück. Die wenigsten Hunde, die draußen rumlaufen, haben tatsächlich eine böse Absicht und eine Beschädigungs- oder gar eine Tötungsabsicht. Das sind die Ausnahmen. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder herrufen. Mhm. Und das fällt bei Hunden und bei Hundekontakten offensichtlich schwerer. Wenn ich mir überlege, wie viele Leute jeden Tag ins Auto steigen, wo immer die Möglichkeit eines potenziell tödlichen Unfalls besteht, da macht sich aber oft keiner Gedanken drüber, sondern es sind oft die Leute, die wirklich schon mal einen Unfall hatten, die dann vielleicht auch nicht mehr Auto fahren oder so. Na, aber ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass man versucht, so gut wie möglich Prävention zu betreiben, indem man sich in Körpersprache, in Stressmanagement, in Emotionsregulation sowohl beim Hund als auch beim Menschen übt und schult und immer mehr dazu lernt. Weil, weißt du, was ich dir sagen kann? Ich habe jetzt eigene Hunde seit 24 Jahren. Dieser Vorfall war der einzige in 24 Jahren in dieser Form. Es gab mal so kleinere, ich nenne es mal Scharmützel, ne? Wo, und es waren aber meistens echt immer Hunde, die sich kannten, die sich dann wegen einem Leckerchen in die Wolle gekriegt haben oder wegen einem Spielzeug, ne? Also die, was so anlassbezogen war. Und wo es halt vielleicht mal wirklich dann so ein kleines Loch gab, weil einer mit dem Fangzahn hängen geblieben ist oder so, wo keine Absicht dahinter stand. Und da muss man, glaube ich, echt sehr, sehr differenzieren. Und deswegen, ich kann kein Notfallrezept rausgeben, reagier so und so, weil es so abhängig ist von der Situation. Mein Erfolgsrezept, sage ich jetzt einfach mal, ist wirklich die Prävention von diesen Sachen. Und ich glaube, damit haben wir heute auch wieder einen Beitrag geleistet mit dieser Folge, die wir da aufgenommen haben. Weil einfach ganz, ganz viel an uns hängt und wie wir die Welt sehen, wie wir Hunde sehen und wie wir mit den ganzen Sachen umgehen wollen.
Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge von unserem Raufgeschnappt-Podcast ever. Aber es ist.
Ja, aber das cool. Liegt auch am Thema. Ja. Das ist wirklich. Da könnten wir ja, weißt du, da könnten wir ja wirklich noch 3 Wochen drüber weitersprechen. Und wir können ja auch durchaus einfach nochmal Folgen aufnehmen, weil wir die Sachen auch aus anderen Perspektiven, anderen Blickwinkeln beleuchten können. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich finde, man kann ja gar nicht genug Wissensbausteinchen sammeln, um dann das eigene Bild immer mehr zu vervollständigen und halt auch einfach immer besser zu werden bei sowas. Und ich wünsche ja wirklich jeder da draußen, dass sie so entspannt durch die Gegend latschen wie ich, obwohl mir persönlich sowas Schlimmes passiert ist. Na? Also da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin noch besprochen haben, mit dem Trauma. Na?
Ja, und du hast kleine Hunde. Also ich denke, das ist so die Angst von vielen, was dir passiert ist. Und dann hast du noch einen kleinen Hund und dann, dass der halt einfach hops geht. Aber es ist die absolute Ausnahme.
Ja, Maya gegen Rottweiler, das waren 11 gegen 38 Kilo. Mm. Na, und also braucht man nicht drüber reden. Richtig, richtig scheiße. Und vielleicht auch nochmal zu diesem Hund. Dieser Hund hat es auch nicht einfach so gemacht. Es hat sich im Nachgang rausgestellt, dieser Hund hatte Epilepsie und einen Hirntumor. Mm. Ja, also das war kein normaler, gesunder Hund. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Ja, gehen wir hier mit einem richtigen Downer raus?
Nein, Quatsch. Nein, also was vor allem hängen geblieben ist bei mir, ist das ruhig bleiben. Ruhig bleiben, weil ich neige schon auch zu, hör auf mit dem Scheiß! Deswegen, und es ist einfach in jeder Situation, sei das jetzt zwischenmenschlich oder zu den Hunden, wenn man einfach ruhig und besonnen bleibt, ist einfach sehr, sehr viel gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, das hat wirklich noch nie geschadet, oder? Es hat noch nie geschadet, Nerven zu behalten, ruhig und gesonnen zu reagieren. Da ist eigentlich noch nie was Schlimmeres draus entstanden.
Ja.
Na, und das darf man ja auch nicht verwechseln mit Handlungsunfähigkeit. Ja. Darum geht's ja nicht. Daneben zu stehen und nichts zu tun. Darum geht es nicht. Na, sondern rational denken, weil man seinen Stress und seine Emotionen so gut im Griff hat, dass man sein Vorderhirn benutzen kann, was wir uns von den Hunden ja auch wünschen, solche Situationen klären zu können. Und da hilft einfach nur üben, 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 üben. Und wer da eben sich verbessern möchte, es gibt so viele Angebote inzwischen. Na, und ich bin auch immer echt dafür, sich auf vielen verschiedenen Kanälen letzten Endes da weiterzubilden. Podcast hören, Bücher lesen, Blogartikel lesen, Videos gucken und aber eben auch unbedingt, unbedingt, unbedingt selber mit dem Hund rausgehen und üben, üben, üben.
Maria, das hat...
Damit haben wir auf.
Genau. Super viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
Ja, danke dir. Das ist, hat mich gefreut, dass du dich da an mich gewandt hast. Und wie gesagt, dann lass uns das einfach wieder machen.
Ja, und bitte weitermachen mit den tollen Hundebegegnungsvideos. Also ich feiere
das. Davon wird mich niemand abhalten, auch nicht die Leute, die dann immer so Kommentare drunter schreiben. Ja, wenn mein Hund angegriffen wird, dann stehe ich aber auch nicht daneben und flöte noch freundlich rein. Und ja, ich bin dann echt
hättest, immer... Dann wäre er vielleicht nicht angegriffen worden.
Das ist genau das, was ich mir dann immer verkneifen muss, drunter zu schreiben. Wer hat denn jetzt die Probleme, ich oder du? Und du kannst jetzt entweder überlegen, ob du so weitermachen willst oder ob du vielleicht mal drüber nachdenkst, warum es bei mir anders läuft und vielleicht irgendwas für dich dabei ist, wo du sagst, ja, das kann ich für mich mitnehmen. Also, ne, da bin ich inzwischen wirklich so, nein, deswegen, da werden auf jeden Fall natürlich weitere Videos kommen.
Sehr schön. Ich freue mich. Danke dir.
Mach's gut, Vroni, bis bald.
Ciao.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.